Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Berichte und Meldungen von schweren Straftaten, die erschüttern uns alle ja immer wieder, aber sie kommen eher selten vor. Dennoch, es gibt sie. Die Taten auch unter Kindern und Jugendlichen und das erschüttert dann ganz besonders. Wie etwa der Fall eines Mädchens aus Lüdenscheid, das im Frühjahr mutmaßlich von zwei Gleichaltrigen erstochen wurde. Etwas später erreicht uns dann auch die Nachricht über den Tod eines 10-jährigen Mädchens in Wunsiedel, wo ein 11-Jähriger mutmaßlich an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Es sind ja solche Schlagzeilen, die auch Debatten auslösen über die Frage, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgehen soll, die schwere Straftaten begehen. Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, ja, das soll unser Thema heute hier sein. In der Agenda lesen wir häufiger drüber. Kommen solch schwere Verbrechen häufiger vor? Das ist die Frage, die wir stellen. Und ich stelle Ihnen auch gleich unsere Gäste heute vor. Das ist Professor Dr. Dirk Bayer. Er ist uns telefonisch zugeschaltet, Kriminologe und Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Ja, und die Grünen-Politikerin Denise Lob ist ebenfalls in der Telefonleitung, Bundestagsabgeordnete, Obfrau im Familienausschuss des Bundestags. Grüße Sie.
Moin.
Und bei mir im Studio sind die Kinder- und Jugendpsychologin Elisabeth Raffauf und
Guten Morgen.
Ja, hallo. Jochen Salverson, pädagogischer Leiter der Einrichtung Scout für männliche Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Das ist eine intensivpädagogische Einrichtung, werden Sie uns noch genauer vorstellen. Schön, dass Sie alle dabei sind.
Schönen guten Morgen.
Sehr gerne.
Und Sie können sich wie immer beteiligen, indem Sie uns etwa unter dieser kostenfreien Telefonnummer anrufen. 00800 4464 4464. Ich sage die Nummer noch einmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an agenda@deutschlandfunk.de. Und blicken wir zunächst auf die Situation, Dirk Bayer, die Sie als Kriminologe, ja, ist der Frosch im Hals, ja schon seit längerem verfolgen, auch als ehemaliger stellvertretender Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, haben Sie das bereits getan. Wie ist da Ihr Sachstand? Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, nimmt sie zu?
Das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Wenn wir kurzfristig die Zahlen anschauen, polizeiliche Kriminalstatistiken sind im März erschienen, kurzfristig die Entwicklung von 2021 auf 2022, müssen wir sagen, so ein Anstieg von Gewalt und Kriminalität unter Kindern und Jugendlichen hatten wir lange nicht mehr. Etwa ein Drittel Anstiege auch im Bereich von Körperverletzung, von Raubtaten. Also da geht es rauer zu unter Jugendlichen. Wenn wir langfristig die Zahlen betrachten, also gern noch 20 Jahre zurückgehen, das machen wir selten, aber ist, glaube ich, immer ganz nützlich, muss man auch sagen, es gab in Deutschland schon deutlich höhere Zahlen. Also kurzfristig scheint es ein Problem zu geben. Auch in Befragungsstudien, die wir immer wieder durchführen, hat es sich gezeigt, dass mehr junge Menschen auf Gewalt setzen, um ihre Konflikte zu lösen, um sich selber durchzusetzen. Langfristig ist aber die Entwicklung eher noch eine positive.
Wenn wir auch darauf blicken, dass wir ja 3 Jahre mit heftigen Corona-Maßnahmen gelebt haben, würden Sie sagen, das hatte auch Einfluss auf diese Zahlen, auf die Statistiken?
Ja, also Jugendliche sind natürlich sehr davon geprägt, welche Möglichkeiten sie haben. Und wenn wir Schulen schließen, wenn wir Freizeiteinrichtungen schließen, junge Menschen sozusagen zu Hause festsetzen, dann ergeben sich auch weniger Möglichkeiten, dass man sich in aggressive Akte verstrickt, mit Gleichaltrigen in Gewalt sich verstrickt. Von daher hat die Corona-Pandemie da schon ein Stück weit eine befriedende Wirkung gehabt. Und jetzt sozusagen die Normalisierung des Freizeitverhaltens ist auch ein Grund, warum wir jetzt die Anstiege sehen, aber aus meiner Sicht nicht der einzige Grund. Also wir können das nicht einfach auf dem Nachholen der Corona-Zeit schieben, weil wir auch schon vorher in den Zeitraum 2015 bis 2019 so in Befragungsstudien gesehen haben, mehr junge Menschen verhalten sich gewalttätig. Also es ist nicht nur ein Nachholeffekt, da verändert sich auch ein Stück weit etwas unter Jugendlichen. Man ist eher bereit zuzuschlagen oder sich mit Gewalt durchzusetzen.
Wie erschreckend finden Sie diese Entwicklung?
Ja, ein Stück weit muss man als Kriminologe, da hat man die langfristige Entwicklung schon im Blick, muss man ja auch sagen, es gibt immer so ein bisschen Auf- und Abentwicklung. Es gibt so Wellenentwicklung im Bereich Jugendkriminalität, geht mal runter und das ist schön. Von 2007 bis 2015 hatten wir einen ganz starken Rückgang von Jugendgewalt in Deutschland, den wir kaum thematisiert haben. Jetzt geht es wieder hoch. Also ich bin noch nicht in der Dramatisierungsrhetorik gefangen aufgrund dieses Anstiegs. Ich bin aber der Meinung, wir sollten uns damit beschäftigen und genauer hinschauen, was bei Jugendlichen möglicherweise gerade schlechter klappt. Schulbezug nach Corona beispielsweise ist schwieriger. Manche junge Menschen kommen nicht mehr so richtig in die Schule, in die Bildung rein. Integrationsthematiken haben wir teilweise in Großstädten. Also es ist so ein Anlass, genauer hinzuschauen, aber definitiv nicht zu dramatisieren.
Und wir schauen da heute auf jeden Fall auch noch genauer hin, auch auf die Ursachen. Das haben Sie ja schon angedeutet, die sehr vielfältig sind. Sie beobachten die Entwicklung der Jugendkriminalität im deutschsprachigen Raum. Kann man da Vergleiche auch zwischen den Ländern ziehen oder sind die Tendenzen sehr ähnlich? Was würden Sie sagen?
Also ich habe im Wesentlichen so den deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland im Blick. Und da muss man sagen, das sind sehr ähnliche Entwicklungen. Also auch in der Schweiz hatten wir in den letzten Jahren wieder Anstiege von Jugendkriminalität. Auch das wurde hier sehr intensiv diskutiert. Man hat teilweise auch schon reagiert, neue Präventionsmaßnahmen aufgegleist. Also die Entwicklungen sind wirklich im deutschsprachigen Raum sehr vergleichbar.
Mhm. Denise Lob als Grünen-Politikerin hier in der Runde, aber zunächst als staatlich anerkannte Sozialarbeiterin möchte ich Sie fragen, wie Sie ja sind und als die Sie im Jugendamt des Kreises Dithmarschen arbeiten, gefragt. Auch mit Blick auf die Corona-Jahre, wie beunruhigt sind Sie, wenn es um die Gewalt unter Kindern und Jugendlichen geht? Was beobachten Sie selbst da?
Also ich glaube, das hat Herr Bayer schon ganz gut auch gerade eben zusammengefasst, dass wir, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, ja schon auch die Bedürfnisse und auch die Perspektiven, die junge Menschen hatten, vernachlässigt haben. Also Einrichtungen wurden geschlossen, Schulen wurden geschlossen. Es gab kaum Möglichkeiten für junge Menschen, auch Perspektiven zu entwickeln. Und das haben die jungen Menschen ja auch selbst sehr gut angenommen, sozusagen, um auch Rücksicht zu nehmen während der Pandemie. Und das ist natürlich schon was, das man hochhalten muss. Aber da müssen wir natürlich jetzt auch noch mal schauen, dass wir da genau den Blick hinwerfen. Und ich habe während der Corona-Pandemie auch noch im Jugendamt gearbeitet und konnte das natürlich auch genau beobachten, dass einfach wir auch keinen Kontakt mehr zu jungen Menschen hatten, weil natürlich einfach, also natürlich schon noch Kontakt, aber einfach die Angebote weggebrochen sind und alles sehr viel natürlich auch aufgrund der Pandemie in den häuslichen Bereich sozusagen gerückt ist und es da keine Freizeitangebote mehr gab, Schule nur noch digital stattgefunden hat und so weiter. Und das fehlt natürlich schon, der Austausch auch und der Umgang miteinander. Und wie Herr Bayer auch schon richtig beschrieben hat, sozusagen vielleicht auch die generelle Unterstützung für junge Menschen. Was brauchen sie vielleicht auch? Was für Perspektiven haben sie auch in Richtung Zukunft? Das ist auf jeden Fall was, wo wir jetzt uns wieder auch gerade nach der Pandemie nochmal wieder genauer hinschauen müssen, auch als Politik.
Wir haben hier auch in der Deutschlandfunk-Sendung Agenda über Jugendliche gesprochen in der Pandemie, die ja wirklich ordentlich gelitten haben. Sie haben es gerade beschrieben, wir haben sie manchmal vielleicht auch ein bisschen hinten runterfallen lassen. Und da ging es auch darum, dass der ein oder andere jetzt auch wieder zurückgeholt werden muss, weil Kinder und Jugendliche auch verschwunden sind regelrecht in der Pandemie von der Bildfläche. Bei mir im Studio Jochen Salverson und Elisabeth Raff auf die Frage an die Diplompsychologin mit freier Praxis. Sie bieten Familien- und Erziehungsberatung an und beobachten selbst was auch mit Blick auf Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, auch bei Ihnen in der Praxis. Ist das zunehmend Thema?
Ja, ich habe natürlich keinen repräsentativen Blick, sondern das ist ja ein kleiner Blick. Ich bin auch in einer Erziehungsberatungsstelle immer noch und mache Gruppen für Eltern von Jugendlichen. Und zumindest sind in letzter Zeit auch mehr Kinder vorgestellt worden, jüngere, wo es auch um Aggression geht. Sagen wir mal vorsichtig so. Ja, aber ich könnte daraus jetzt nichts ableiten, also nichts Allgemeingültiges. Das können natürlich Statistiker besser.
Das ist eine reine Beobachtung Ihrerseits.
Absolut,
Ihrer
Praxis, ja. Aber zumindest, dass es so ein Gefühl gibt wie, wohin mit meinen Gefühlen? Wie soll ich die irgendwie in Bahnen lenken oder damit irgendwie zurechtkommen? Und das ist für viele Kinder und Jugendliche eine große Frage, sage ich mal. Ja.
Und die auch möglicherweise dann dazu führen kann, dass es sich löst in Gewalt?
Unter Umständen ja. Also was ich erlebe, Einzelfälle, ja, dass Kinder auch mit dem Messer in die Schule gehen oder auch mit dem Messer vor ihren Eltern stehen. Wie gesagt, das sind Einzelfälle. Aber das ist ja auch sowas wie, wohin mit mir? Was soll ich machen? Ihr hört mich nicht oder ich weiß nicht, wohin mit mir. Also wo man so das Gefühl hat, manche sind einfach auch echt unbegleitet, ja, in ihrem... Wie werde ich groß und was kann ich machen, wenn ich wütend bin und wenn ich eifersüchtig bin und wenn ich ein Konkurrenzgefühl habe? Wie gehe ich denn damit um? Keine Ahnung.
Hm. möglicherweise auch ein Nachholbedarf nach der Pandemie, wo die Kinder mit genau diesen Gefühlen auf sich gestellt waren, möglicherweise?
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, aber natürlich nicht der einzige. Aber ja, das merkt man deutlich, dass so irgendwie da jetzt was rauskommt oder was öffentlich wird. Das gab es vielleicht vorher dann in den eigenen vier Wänden und man hat es nicht so mitgekriegt. Aber was irgendwie öffentlich wird, wo man so, und jetzt, was ist jetzt mit mir? Wohin mit mir? Und wie gehe ich mit Sachen um? Also Eltern sagen ja auch, jetzt wenn ich mein Kind auf irgendeine Party schicke, das hat ja jetzt 2-3 Jahre gar nicht gelernt, wie verhält man sich da? Also wie ist das denn im sozialen Miteinander? Wie kann ich denn da mich gut benehmen oder beziehungsweise in Kontakt gehen und wie kann ich mich da zeigen? Also Eltern haben das Gefühl, das hat mein Kind jetzt nicht gelernt in einer wichtigen Zeit, wo man das eigentlich lernt.
Da kommen wir auch noch drauf zurück, wenn wir auf die Ursachenforschung kommen. Jochen Salverson, Sie haben mit Jugendlichen, jungen Männern zu tun, die besondere Betreuung brauchen. Sie sind der pädagogische Leiter der Einrichtung Scout in Stuttgart. Das ist eine intensivpädagogische Einrichtung, die einen besonders geschützten Rahmen bieten soll. Mit engen Grenzen und Regeln, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen. Heißt, wann kommt ein Jugendlicher zu Ihnen? Was hat er ausgefressen?
Ganz wichtig, der hat nichts ausgefressen. Also wir sind eindeutig Jugendhilfe und nicht Strafe. Da muss man sich ganz klar nochmal davon abgrenzen. Die jungen Menschen, die zu uns kommen, die sind in einer misslichen Situation. Aus Gründen, die wir erst erschließen müssen, verweigern die Schule, verhalten sich auffällig, fliegen aus vielen Schulen raus, waren vorher in Hilfen zur Erziehung in verschiedenen Jugendhilfesituationen und konnten dort nicht bleiben. Und das Jugendamt, die Eltern wissen nicht weiter. Und so kommt man quasi zu der Anfrage zu uns. Und um da dann einen Platz zu kriegen, muss ein Familiengericht feststellen, dass eine akute Selbst- und Fremdgefährdung vorliegt und muss das durch ein psychiatrisches Gutachten bestätigen lassen. Und dann erst kann eine Aufnahme erfolgen. Also wir haben es nicht mit Straftätern zu tun, sondern wir haben es mit gestrandeten jungen Menschen zu tun, die gegebenenfalls auch straftätig sind. Ja, aber die haben nichts ausgefressen, sondern deren Biografie hatte verschiedene Hürden, die sie noch nicht genommen haben.
Also das heißt auch durchaus schwierige Ausgangsbedingungen für die jungen Menschen. Sie haben 2 Wohngruppen für insgesamt wie viele Bewohner?
12.
Haben Sie in jüngerer Zeit mehr Anfragen zur Unterbringung?
Wir haben regelmäßig sehr viele Anfragen zur Unterbringung. Nur wenige sind passend. Das kann man jetzt aus verschiedenen Blickrichtungen sehen. Die eine Blickrichtung wäre, ja, es gibt einen größeren Bedarf. Es könnte aber auch die Blickrichtung sein, die Jugendämter sind überfordert mit diesen Fällen und suchen nach Lösungen. Und oftmals in unserem Aufnahmemanagement stellt sich auch das raus, bei der Beratung der Jugendämter stellt sich raus, ja, da wäre vielleicht eine niedrigschwelligere Hilfe vorher viel passender, als schon diese Maßnahme zu wählen. Also das sind, wir haben auch keine Statistik darüber, aber es gibt diese 2 Richtungen. Es gibt sehr viele Anfragen, oftmals aber auch unpassende, wo man sich fragt, fällt denen nichts anderes ein, haben die keine andere Idee, muss es dann geschlossene Unterbringung sein.
Und Sie haben es so formuliert, Sie sagen, das sind Gestrandete. Wir sprechen heute über Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Wie erleben Sie das? Was sind da Auslöser auch für möglicherweise Gewalttaten?
Also Gewalt ist ja, Herr Bayer wird es vielleicht passender formulieren können, immer auch eine Form der Kommunikation. Ist eine Form, irgendwas zum Ausdruck zu bringen, das ich mit Worten nicht gut kann. Also es kann sein, dass eine Ohnmacht, eine Wut, eine aufgestaute Emotion, eine Verunsicherung, ein Druck da dahinter steht. Also das sind die Ursachen ganz klassisch von Gewalt. Wenn man es jetzt mal bei den halbstarken sogenannten, den Jugendlichen, die sich so im Gangster fühlen, da kann man vielleicht noch ein paar andere Aspekte mit einfügen. Aber also für uns ist das ist ein Ausdruck von helft mir.
Und Sie haben schon gesagt, vielleicht kann uns Dirk Bayer da auch nochmal eine genauere Definition geben, beziehungsweise auch nochmal eine Ursachenforschung betreiben. Wie entsteht Gewalt? Kriminologe, Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Was sind da Ihre Erkenntnisse? Wie entsteht Gewalt?
Herr Salverson hat das schön ausgedrückt. Es ist eine Kommunikationsform, es ist eine Sprachegewalt, die im Übrigen wirklich jeder sprechen könnte. Wir sagen immer, Gewalt ist eine Jedermannsressource. Jeder kann seinen Körper irgendwie reinwerfen in einen Konflikt und Gewalt ausüben. Gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele, die es nicht tun. Von daher ist eigentlich das Erste, was wir beantworten müssen, warum gibt es Menschen, die scheinbar Gewalt so akzeptieren und sich mit Gewalt durchsetzen, mit Gewalt Konflikte lösen und andere nicht. Und aus meiner Sicht ist ganz wichtig das Elternhaus. Das ist einer der zentralen Faktoren, warum Menschen Gewalt wertschätzen, akzeptieren, weil sie es da schon erlebt haben. Und wir kennen enge Bezüge zwischen Gewalt beobachten, Gewalt erleben in der eigenen Familie, was das macht, dieses Ohnmachtsgefühl, was Herr Salverson auch schon angesprochen hat, was sich irgendwann transformiert in Machtausübung. Ich will nicht immer nur ohnmächtig jemanden ausgesetzt sein, sondern ich will auch selbstwirksam sein und deswegen werde ich dann Gewalt gegenüber anderen anwenden und das gibt mir ein ganz, ganz tolles Selbstwirksamkeitsgefühl. Also das ist ein großer Komplex, alles was in der Familie passiert. Und da muss man aber auch dazu sagen, die letzten 20 Jahre, gerade seit Einführung des Züchtigungsverbotes in Deutschland, hat sich die Situation etwas verbessert in den Familien. Also elterliche Gewalt geht langfristig betrachtet zurück. Da sind wir auf einem guten Weg, kann man noch viel, viel mehr machen. Etwa in 15% aller Familien in Deutschland wird immer noch schwere Gewalt gegenüber Kindern ausgeführt. Also da könnte noch mehr passieren. Aber ich denke, das ist ein zentraler Bereich rund um die Familie. Dann gibt es noch weitere, aber ich will das einfach mal als einen Akzent setzen. Da kommt viel von dieser Ohnmacht, von dieser Wut, von diesem Lernen, dass Gewalt akzeptabel ist, her.
Jochen Salverson hat auch gerade genickt. Dennoch würde ich gerne noch einen weiteren Aspekt nennen. Wie ist es mit dem sozialen Umfeld?
Ja, also wir sind natürlich geprägt durch viele Personen, Beziehungen in unserem sozialen Umfeld. Und gerade im Jugendalter wissen wir auch, wendet man sich von der Familie ab. Man will sich irgendwie lossagen. Gleichzeitig ist man immer noch sehr geprägt von dem, was in der Familie passiert ist, wendet sich ab und versucht eben seine eigene Identität dann in der Freundesgruppe zu finden. Und einer der stärksten Einflussfaktoren von Jugendgewalt ist, wenn man in so einer Peergruppe ist, wo Delinquenz dazugehört, also die selber Gewalt ausüben, die vielleicht Raubtaten begehen gemeinsam und so weiter. Das ist dann auch nochmal so ein Durchlauferhitzer für Gewaltverhalten. Aber es geht aus meiner Sicht trotzdem in der Familie los. Das strukturiert auch ein Stück weit vor, mit wem wir uns befreunden dann später, wem wir cool finden und mit wem wir uns dann zusammentun. Also auch da ist die Familie wiederum ein Stück weit drin. Und worüber wir sicherlich reden müssten, sind ja so die stellvertretenden sozialen Beziehungen, die im Jugendalter immer wichtiger werden. Ich rede so von den sozialen Medien, von den Influencern, Vorbildern, mit denen sich junge Menschen umgeben, die sie als wichtig erachten und die zum Teil doch relativ problematische Dinge vorleben, eben schnell erfolgreich sein, schnell Geld verdienen, möglicherweise auch die mit Messern und Waffen posieren in ihren kleinen Videos, die sie da in die sozialen Medien stellen. Also da kommen noch ein paar neue Bezugspersonen ins Spiel, die auch negativ sein können.
Elisabeth Raffauf, Sie haben den Finger gehoben als Diplompsychologin. Was ist Ihre Erklärung? Wie entsteht Gewalt unter Jugendlichen?
Ja, was Herr Bayer gerade sagte, genau das ist es ja, dieses Gefühl, sich ohnmächtig zu fühlen. Also wenn man Jugendliche fragt, wie ist es denn gekommen, dass du so zugeschlagen hast und dass du, und dann sagen die zum Beispiel sowas wie, ich habe das einmal selber erlebt, da bin ich so verhauen und habe ich mir geschworen, das will ich nie wieder erleben. Ich will nie wieder das Opfer sein, sondern wenn, dann will ich das selber machen. Also das ist ein wichtiger Grund, eben von der Ohnmacht in die Macht kommen. Also Gewalt heißt ja auch über jemanden bestimmen, herrschen, seelisch und körperlich. Und natürlich, das ist klar, was kriege ich vorgelebt, wie geht man mit so starken Gefühlen um? Kriege ich vorgelebt, ja, wenn irgendwas schwierig wird, dann muss ich zuschlagen oder zumindest sehr, sehr aggressiv werden, dann lerne ich das, das ist klar. Und wenn ich aber vorgelebt kriege, wenn man wütend ist, dann kann man auch vielleicht mal irgendwie in ein Kissen hauen und später drüber sprechen oder sich körperlich austoben oder irgendetwas anderes machen, dann lerne ich das.
Jochen Salverson als Leiter der Einrichtung Scout, als pädagogischer Leiter einer Einrichtung für männliche Jugendliche, ist es das, was diejenigen, die zu Ihnen kommen, auch lernen müssen, was wir da gerade gehört haben, mit Wut umzugehen, mit Hilflosigkeit umzugehen, andere Kanäle zu finden?
Also in der Regel ist es genau dieses. ich muss mich jetzt sehr gewählt ausdrücken, weil vielleicht hört einer zu und ich will ja niemanden stigmatisieren.
Sie reden von Menschen, die schon raus sind aus ihrer Einrichtung.
Ja, oder die, die da jetzt gerade untergebracht sind und vielleicht haben die den Insta-Link gesehen und...
Chef ist im Radio.
So, genau, wir hören da mal zu. Also, ja, in der Regel ist ein nicht adäquater Umgang mit Emotionen der Auslöser für diese Biografie oder der Begleiter dieser Biografie. Also das lässt sich oft gar nicht so richtig ergründen. Es gibt ja auch, da wage ich mich jetzt auf ein dünnes Eis, aber es gibt ja auch vererbte, angeborene Dünnhäutigkeit, kurze Zündschnur oder wie man so sagt. Also Menschen, die eine kürzere Reaktion haben als andere. Also eine besondere Sensibilität für Impulse. Und die jungen Menschen, mit denen wir es in unserer Einrichtung zu tun haben, sind oft geprägt davon, dass sie eben genau das noch nicht gut steuern können. Den Frust, die Wut, den Ärger, die Enttäuschung adäquat zum Ausdruck zu bringen und haben keine Worte. Und das ist ein Teil unseres Erziehungsbildungstrainingsprogramms, dass genau dafür adäquate Formen gelernt werden. Und wie Sie sagen, für den einen ist endlich mal heulen dürfen und für den anderen ist den Boxsack malträtieren und für den dritten ist, lassen Sie mich raus, ich muss eine Runde um den Block rennen. Natürlich lassen wir dich raus, ja.
Wir sprechen gleich weiter über die Frage, ist die Gewalt unter Kindern und Jugendlichen häufiger geworden? Wir haben schon gehört, es gibt einen Trend, eine Tendenz nach oben, immer häufiger in den Schlagzeilen auch. Wir werden mit Ihnen auch gerne weiter darüber sprechen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann wählen Sie die 00800 4464 4464, europaweit kostenfrei 00800 4464 4464. Sie können uns auch schreiben, dann eine E-Mail an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Immer häufiger in den Schlagzeilen Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, das ist das Thema der heutigen Agenda und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Agenda um 10.35 Uhr. Wir sprechen heute über Gewalt unter Kindern und Jugendlichen und die Frage, sind die Gewalttaten immer häufiger in den Schlagzeilen? Wie empfinden wir das? Was ist tatsächlich an steigenden Zahlen dran? Darüber sprechen wir, die Taten Jugendlicher in den Schlagzeilen und die Daten zeigen auch eine tatsächliche Zunahme bei tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen. Warum? Darüber sprechen wir auch. Denise Lob, Sie sind Grünpolitikerin, Sozialarbeiterin. Würden Sie sagen, das ist eine zunehmende Verrohung oder wie sieht Ihre Erklärung aus?
Verrohung würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass auch ganz viel damit zusammenhängt, wie wir sozusagen auch Gewalt wahrnehmen, wie vielleicht Gewalt auch medial wahrgenommen wird. Also das hatte Herr Bayer auch schon angesprochen, dass da eine zusätzliche Komponente mit reinkommt. Also wir sehen ja auch gerade, wie in den letzten Wochen darüber diskutiert wurde, dass ja, immer diese krassen Fälle sehr im Fokus stehen und dadurch sozusagen der Eindruck entsteht, dass auf einmal junge Menschen so gewalttätig wären. Natürlich haben wir jetzt auch schon gehört, man muss da differenzierter drauf schauen, man muss gucken, es gibt einen Anstieg insgesamt, aber es ist nicht so, dass man da so dramatisieren muss. Und ich glaube, sich das immer wieder vor Augen zu führen, sozusagen, das ist halt, also sozusagen das, was die Expertinnen auch deutlich gemacht haben, was dann vielleicht auch politische Antworten sein können. Also eben zu schauen, junge Menschen brauchen im Einzelfall Unterstützung, aber vielleicht auch Gruppenangebote, wenn wir über Peer Groups, also über junge Menschen untereinander sprechen. Was brauchen sie da vielleicht an Angeboten? Aber auch, was ich sehr gut fand, gerade wenn wir über junge Menschen reden, auch zu sagen, was ist eigentlich vielleicht auch mit den Eltern? Was brauchen Familien für Unterstützung? Und dann zu sagen, okay, gar nicht so sehr mal zu dramatisieren, okay, wir haben jetzt hier einen krassen Fall und die politische Forderung muss jetzt sein, dass wir härter durchgreifen, gerade auch Jugendämter müssen härter durchgreifen oder wir müssen die Strafmündigkeit herabsetzen oder solche Dinge, sondern immer wieder sich differenziert anzuschauen, was sind die Ursachen, wo können wir da vielleicht auch in den unterschiedlichen Ebenen unterstützen und genau, dann sich das sehr individuell anzuschauen und nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Verrohung von jungen Menschen. Ich glaube, das wird auch dem Bild von jungen Menschen generell nicht gerecht, weil ich denke, bei vielen ist es halt auch nicht Thema.
Sie haben es schon angesprochen, die Herabsetzung des Strafalters nach dem Tod des 12-jährigen Mädchens aus Lüdenscheid und dem Tod des Mädchens im oberfränkischen Wunsiedel. Da sind diese Forderungen ja wieder zu hören gewesen. Strafrechtliches Alter herabsetzen, schneller auch Strafen verhängen, auch bei jüngeren Straftätern. Solche Debatten, die versanden dann auch immer wieder recht schnell. Weil, Denise Luf, was würden Sie sagen, dass strafrechtliche Alter mit 14 angemessen ist? Wie sehen Sie das als Grünen-Politikerin?
Total. Also wir haben es ja auch gerade eben gehört. Also ich bin den Expertinnen auch sehr dankbar, dass sie sozusagen sehr deutlich gemacht haben, was eigentlich die Ursachen sind. Also von gestrandeten jungen Menschen, die einfach eine Not haben, vielleicht auch sich nicht wissen, wohin mit dem, was vielleicht auch gerade im Jugendalter mit ihnen passiert, die das vielleicht auch durch soziale Umfeld, durch Erfahrungen und so weiter gelernt haben. Und da ist da die Frage sozusagen, ob die Strafmündigkeit herabsetzen, ob das die Antwort dann sein kann. Weil das Ziel ist ja eigentlich, dass also zumindest auch das politische Ziel oder auch generell das Ziel sollte ja sein von Gesellschaft, dass wir junge Menschen haben, die sich an Gesellschaft beteiligen, die zu eigenständigen jungen Menschen heranwachsen und da dann als Antwort zu sagen, wir setzen einfach das Strafalter runter. Das ist ja sozusagen, also wieder würde bei mir auch auslösen und auch bei uns Grünen, dass das dem Ziel widerspricht, was wir also, wie wir eigentlich sozusagen, was wir für ein Bild von jungen Menschen haben.
Mhm. Und Sie sagen ja zu Recht, nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, irgendwie da ist eine allgemeine Verrohung zu erkennen, sondern man muss auf den Einzelnen gucken, was der braucht, was braucht der junge Mensch. Die CDU-Politikerin Silvia Breer, die hatte in dem Zusammenhang auch gefordert, die frühen Hilfen zu stärken, mehr Sozialarbeiter in Kitas und Schulen einzusetzen. Und dass da zu wenig Sozialarbeiter zum Einsatz kommen, das beklagen ja auch die Schulen selbst. Breer sagt, da muss von politischer Seite sich was ändern, wieder mehr Geld in die Hand genommen werden. Da sei die Ampel nicht gerade mit großem Engagement ausgezeichnet. Was erwidern Sie? Kommt da mehr Geld, auch gerade in diesem Bereich?
Also wenn sie von den frühen Hilfen spricht, das ist ja ein Thema, da wurde im letzten Haushalt auch mehr Geld in die Hand genommen. Generell ist es, glaube ich, auch so, gerade wenn wir über Schulen sprechen, wenn wir auch über Jugendämter wurden, auch vorhin schon angesprochen, dass da vielleicht auch eine Überforderung sozusagen ist, vielleicht auch einfach, ich habe ja selbst im Jugendamt gearbeitet, ich weiß ja, wie wenig Kapazitäten man vielleicht auch hat, sich mit den einzelnen Fällen zu beschäftigen, dass da nicht nur die Ampel was tun muss, sondern alle Ebenen, weil für Schule, also Bildungspolitik ist vor allem Länderaufgabe, wenn wir über Jugendhilfe reden, das ist vor allem kommunale Aufgabe und da ist es natürlich leider immer noch so, dass das von den Strukturen vor Ort abhängt. Also wie viel Geld hat eine Kommune, um zum Beispiel Jugendarbeit oder auch Jugendhilfe zu finanzieren? Und was wir von Bundesebene tun können, da sind auf jeden Fall in den letzten Haushaltsverhandlungen mehr Gelder in Hilfen geflossen. Also aber den Vorwurf kann ich so nicht stehen lassen.
Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, Jochen Salversson, als pädagogischer Leiter einer intensivpädagogischen Einrichtung für männliche Jugendliche, würden Sie sagen, da kommt genug aus der Politik Unterstützung, die Sie brauchen, auch in so einer Einrichtung oder als Mensch, der sagt, wir müssen bei dem Thema Gewalt unter Kindern und Jugendlichen wirklich auch auf den Einzelfall schauen. Wir müssen gucken, wie wir den Menschen auch helfen können.
Beides. Also ich komme aus Stuttgart. Stuttgart ist nicht die ärmste Stadt der Republik und ich denke, wir sind in Stuttgart überdurchschnittlich ausgestattet mit vielen Angeboten, auch an den Schulen und den Ganztagesschulbetreuung. Da ist sehr viel Personal vor Ort. Und trotzdem mangelt es in Einzelfällen dann doch wieder an denen, die diese intensiven Hilfen ausführen können. Also in den Einzelfällen gibt es einen Mangel. In der Fläche würde ich sagen, also es wäre jetzt unkorrekt zu sagen, wir brauchen immer nur noch mehr. Am Ende sind es mehr Sozialarbeitende als Lehrkräfte an den Schulen. Das kann auch nicht das Gesellschaftsbild sein, das wir anstreben. Mhm. Also ja, ich erlebe einen Mangel in den Beratungszentren, in den Jugendämtern, an was die Fallzahlen und die Fallverantwortlichen dort betrifft. Also schwierig zu sagen, immer nur mehr hilft. Am Ende wird die Erziehung nicht nur durch Fachkräfte erfolgen können, sondern müssen die Familien auch ihren Teil tun und die ganze Gemeinschaft und die Vereine und alles. Ich denke, der Blick muss geweitet sein und nicht nur, wir brauchen mehr Sozialarbeitende an den Schulen und dann wird es schon besser. Das ist zu kurz gedacht.
Und da hört man auch raus, früh ansetzen. Ne?
Früh ansetzen.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz das sagen, genau, weil das ist ein wichtiger Punkt, weil oftmals ist es auch so, dass jedes System sozusagen für sich arbeitet. Also dass die Schule macht dann was, dann macht das Jugendamt was, dann macht vielleicht eine Einrichtung was und die Familie hat nochmal ganz andere Vorstellungen. Und ich glaube, dass auch Kooperationen, gerade auf diesen Ebenen, wenn Sie von den Einzelfällen sprechen, eine ganz, ganz wichtige, also ein ganz, ganz wichtiger Hebel sein können. Also gar nicht sozusagen mehr, sondern wie wird eigentlich zusammengearbeitet?
00800 446 44464 ist die Nummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Oder Sie schreiben uns an agenda@deutschlandfunk.de. Das hat Raphael Ferdinando Schacher aus der Schweiz auch getan. Er schreibt, angesichts der Flut von Gewaltvideos im Netz und selbst die öffentlich-rechtlichen Sender bringen da täglich zig Krimis, wo es fast nur um Mord und Totschlag geht, ist die überwältigende Mehrheit der Menschen noch imstande, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden. Ein Teufelskreis in der Quadratur des Kreises, so schreibt er uns. Und in der Leitung ist eine Hörerin, Frau Tiergarten, die uns aus Bad Kreuznach angerufen hat und ebenfalls etwas zur Rolle der Medien sagen möchte. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte auch was dazu sagen, weil mir das auch aufgefallen ist, dass immer früher, also schon im Vorabendprogramm, ein Krimi nach dem anderen kommt und da wird ja in Konfliktsituationen, ist es ja dann schon, also Kinder kriegen das ja oft unreflektiert dann mit, wenn eventuell jemand das guckt, ja. Und da sehen die dann immer, dass es eigentlich ganz normal ist, dass man in einer Konfliktsituation da das Messer zückt und dann auch mal zusticht und dann ist es hinterher sozusagen ja nur im Affekt passiert oder wie auch immer. Und dann eben auch Computerspiele, die Gewalt ja sogar teilweise verherrlichen oder zumindest irgendwie als normal darstellen. Und ich frage mich, ob da nicht der Jugendschutz teilweise auch besser greifen müsste, weil viele Eltern sind ja inzwischen selber so eingespannt, haben wenig Zeit, weil sie beide arbeiten müssen. Viele sind alleinerziehend oder dann sieht man auch oft Eltern selber ständig am Handy, wo die Kinder noch nicht mal fragen können, weil sie dann immer stören. Also ich habe halt auch das Gefühl, dass Kinder mit ihrem Medienkonsum wirklich allein gelassen werden und Eltern immer weniger Zeit haben. Frauen sollen ja jetzt auch mehr arbeiten wegen Fachkräftemangel. Andererseits gibt es in den Kitas immer weniger Erzieherinnen, die auch immer gestresster sind. Also ich finde, Kinder haben irgendwie sehr viel weniger, denen wird eigentlich, je mehr Zeit die Leute haben, desto weniger Zeit hat man irgendwie für die Kinder. Und vor allem haben die Kinder auch weniger Zeit, irgendwie sich alleine auszuprobieren. Auch auf den Straßen können die Kinder sich nicht mehr treffen und spielen, weil da, die sind alle voller Autos. Und also, ich finde, Kinder werden da mit ihrem Medienkonsum dann eben oft auch allein gelassen, weil sie eben auf der Straße nicht spielen können. Dann sitzen sie zu Hause vor dem Rechner. Also ja, was die Vorredner gesagt haben, es muss irgendwie, glaube ich, breit mehr für Kinder gemacht werden. Aber auch gerade dieser Medienkonsum, der macht ja auch was mit den Kindern. Und das würde mich halt interessieren, was die Psychologen dazu sagen.
Und kein Raum für Kinder, das trifft sicherlich hauptsächlich auf den städtischen Bereich zu. Aber diesen Raum zu schaffen, ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich gebe das gerne weiter an die Runde. Hier gab es auch schon das ein oder andere Nicken. Und Elisabeth Raffauf als Diplompsychologin, Sie arbeiten in einer Erziehungsberatungsstelle auch, haben auch eine freie Praxis, in der Sie Erziehungsberatung machen. Ist das etwas, was Sie erkannt haben, was Sie auch in den Gesprächen raushören, dass da so wenig Zeit ist für die Kinder, dass der Medienkonsum überhand nimmt zum Teil, auch weil die Eltern so gestresst sind?
Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was die Dame angesprochen hat. Ich konnte bei ganz, ganz vielen, ich glaube sogar bei allem nicken. Daran sieht man ja auch, wie komplex das ist. Also Jugendschutz ist ja das eine, aber was ja ganz deutlich ist, ist, dass Kinder Apps haben und soziale Medien, die eigentlich noch nicht für ihr Alter gedacht sind, wo der Jugendschutz schon gesagt hat, das ist erst ab 13 oder 16 und dann hat man es aber schon die Achtjährigen. Das können natürlich erstmal nur die Eltern kontrollieren und gucken, dass die Kinder das nicht haben. Und natürlich ist es auch so, wenn man guckt, die Hälfte der 12- bis 13-Jährigen, die spielen Spiele, die sind ab 16 und da wird man belohnt, wenn man jemanden, da gibt's Punkte dafür, wenn man jemanden abknallt. Ja, und das ist spielerisch und das ist ja nur ein Spiel, aber die Frage ist natürlich, was bleibt hängen? Andererseits ist das auch nur das i-Tüpfelchen. Also ich würde nicht sagen, dass soziale Medien schuld sind, aber sie machen ganz viel. Und natürlich sind Eltern auch Vorbilder. Es gibt eine ganz interessante Studie, wo 8- bis 12-Jährige gefragt wurden, wie ist das denn eigentlich mit dem Medienkonsum, mit der Handynutzung eurer Eltern. Da haben 50% gesagt, meine Eltern sind zu viel am Handy. Und über 30% haben gesagt, ich fühle mich dadurch vernachlässigt. Und das beobachten ja auch Kinder, also Menschen, die mit Kindergartenkindern arbeiten. Die sagen zum Teil, die Eltern kommen manchmal schon aufs Handy guckend in die Einrichtung und gucken ihr Kind nicht an. Mhm. Also das ist, sind alles so Elemente, die irgendwie dazu führen, dass Kinder das Gefühl haben, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit. Und dann andererseits, manche Kinder, sie werden viel zu streng und auch abwertend erzogen. Mhm. Also in den Elterngruppen ist ganz klar, das erste wichtige Thema ist Respektlosigkeit, was die Eltern, mit dem die Eltern kommen, und das zweite sind Medien.
Das ist eine wichtige Frage, die ich auch nochmal weitergeben möchte an den Kriminologen in unserer Runde, Dirk Bayer. Wenn wir auf soziale Medien schauen, einerseits die Wirkung von Videospielen, da können wir wahrscheinlich eine ganze Sendung zumachen, aber auch eben insgesamt die Rolle der Medien. Gibt es da Untersuchungen, wie bedeutend die ist, wenn es um Gewalt geht unter Kindern und Jugendlichen?
Wir dürfen sie auf alle Fälle nicht unterschätzen. Es gibt dann meistens so wie zwei Lager. Es gibt das eine Lager, das sagt, das ist doch alles nicht so schlimm. Früher waren es die Bücher, dann waren es die Comics, dann die Computerspiele, jetzt sind es die sozialen Medien. Es wird immer wieder irgendwie auf die Medien versucht zu schieben, dass sie unsere Jugend schlecht macht. Und dann gibt es auch der andere Pol.
Hat Frau Tiergarten auch noch angesprochen. Mhm.
Und dann gibt es den anderen Pol, der das auch schnell übertreibt und das sozusagen, das sind nur die sozialen Medien und da ist sozusagen das Ende unserer Gesellschaft angelegt in den sozialen Medien. Ein Punkt möchte ich dazu erstmal ansprechen. Ich meine, wenn wir in die Zahlen gucken, Kriminalstatistiken, 95% der Jugendlichen treten nicht mit Gewalt und Kriminalität in Erscheinung, sind aber genauso diesen medialen Umwelten ausgesetzt. Also fast jeder Jugendliche ist heutzutage soziale Medien, hat mit Computerspielen gewisse Erfahrungen. Also das zeigt schon erstmal, so riesig scheint der Effekt nicht zu sein, sonst hätten wir wahrscheinlich viel, viel höhere, drastischere Zahlen in der Jugendkriminalität. Gleichzeitig, und das hat die Zuhörerin aus meiner Sicht sehr, sehr schön formuliert, es geht nicht nur um die Medien, sondern es geht um die Einbettung der Medien in das soziale Leben von jungen Menschen. Also wenn der Medienkonsum zu intensiv wird, wenn das sozusagen keinen Widerspruch gibt aus dem sozialen Umfeld oder keine Diskussion über das, was man dann in den Medien sich anguckt, was man spielt, dann wird das sehr relevant für das eigene Leben. Also intensiver Medienkonsum, Schwäche in den sozialen Beziehungen, dann wird es problematisch. Also es müssen mehrere Dinge zusammenkommen, dass die Medien so wirken, wie man ihnen das zum Teil unterstellen kann. Da müssen wir halt, und da komme ich wieder zu dem Punkt, da müssen wir halt auch schauen, wie das in den Familien eingebettet ist, wie die Eltern sich darum kümmern, ob die Eltern mit ihren Kindern über ihren Medienkonsum sprechen. Und Kinder haben ein hohes Interesse, das, was sie da sehen, mit irgendjemandem zu besprechen, weil sie es teilweise gar nicht verarbeiten können. Also wir sind dann ganz schnell wieder da, wie wird es in der Familie praktiziert? Und da können wir sicherlich viel machen. Da müssen wir Eltern auch ein Stück weit noch unterstützen, dann ordentlichen Medienkonsum und eine Medienkultur in der Familie zu entwickeln.
Elisabeth Raffauf, Sie sind nicht mit allem einverstanden, was wir gerade gehört haben.
Ja, Herr Bayer, Sie haben gesagt, 95% sind nicht gewalttätig. Das ist ja erstmal eine super Zahl. Aber man muss natürlich auch sagen, was so unterm Radar passiert, was Erwachsene gar nicht mitkriegen und was auch schon ganz, ganz schlimm ist für Kinder und Jugendliche, wenn sie das erleben, was nicht zur Anzeige gebracht wird. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen ziemlich großen Bereich.
Genau, es gibt natürlich ein Dunkelfeld, ich habe jetzt vom Hellfeld von diesen 95%, das sind ja dann im Prinzip, sind das die eher schwereren
Formen von
Verhalten. Die kommen dann im Hellfeld an und da kann man schon mal sagen, das ist eben schon eine wichtige Nachricht, dass da 95% der Jugendlichen auf gutem Weg sind, wenn wir ins Dunkelfeld schauen. Und wenn wir natürlich jetzt auch Formen von Mobbing, Cybermobbing mit einbeziehen oder so relationale Aggressionsformen, sich ausschließen, Gerüchte verbreiten, dann wären die Zahlen natürlich schon höher. Gleichzeitig kann ich schon fest behaupten, die Mehrheit der jungen Menschen ist auf dem guten Weg.
Ja, das ist auch gut
engagiert
so.
Engagiert sich, setzt sich für andere ein, ist auch interessiert, auch an Politik. Also das ist mir einfach immer auch wichtig, junge Menschen so dynamisch, bin häufig an Schulen, halt auch Vorträge unter Jugendlichen und man sieht, wie neugierig die sind, auch wie interessiert sie an politischen Themen sind, dass sie zum Teil wiederum auch unglücklich macht, dass sie so interessiert sind, weil Klimakrise steht vor der Tür, Kriege stehen vor der Tür. Das ist etwas, was junge Menschen sehr, sehr stark beschäftigt, womit sie sich auseinandersetzen wollen und das nicht in der Form von aggressiver und gewalttätiger Form. Also ich finde, man muss auch immer eine Lanze für unsere Jugend brechen, die in vielen Bereichen richtig gut unterwegs ist.
Auf jeden Fall.
Da war ja noch mal kurz vielleicht auch zur Klärung, weil wir jetzt über Kinder und Jugendliche die ganze Zeit sprechen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, das strafrechtliche Alter herabzusetzen. Das war immer mal wieder in der Diskussion. Worüber sprechen wir, wenn wir von Kindern sprechen, die straffällig werden? Und worüber sprechen wir, wenn wir von Jugendlichen sprechen? Was ist da der Unterschied?
Bei Jugendlichen, also das Alter, und das ist relativ festgelegt, bei Jugendlichen spricht man in Deutschland so 14- bis 17-Jährige, dazu werden dann eben auch die Kriminalstatistiken veröffentlicht. Bei Kindern sind so dann bis 13-Jährige, wobei wir uns die Zahlen eigentlich immer nur für die 10- bis 13-Jährigen anschauen, weil noch jüngere Kinder mit Straftaten, gerade schweren Straftaten, so gut wie gar nicht in Erscheinung tritt. Es gibt Einzelfälle auch da, aber im Prinzip 10- bis 13-Jährige, 14- bis 17-Jährige. Und da muss man auch sagen, dass natürlich Jugendliche, das ist so das Kernalter von Kriminalität. Also Jugendliche sind kriminalstatistisch die auffälligste Gruppe. Kinder sind auch nochmal deutlich weniger mit Kriminalität in Erscheinung getreten. Gerade auch so schwere Formen, Mord, Totschlag beispielsweise, da sind wir in der Regel bei einstelligen Zahlen, wenn wir uns die 10- bis 13-Jährigen angucken. Bei den Jugendlichen sind das dann in der Regel so geringere dreistellige Zahlen. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ob wir über Kinder und Jugendlichen sprechen mit Bezug auf Gewalt und Kriminalität.
Also ein Unterschied auch der Art und der Form der Gewalt, aber auch ein Unterschied.
Art, Form als auch Niveau. Genau.
Und auch Ursache?
Ursachen aus meiner Sicht nicht systematisch. Also einzige Punkt könnte sein, dass für Jugendliche die Freundesgruppe, die Orientierung an Freundesgruppen und damit einhergehen bestimmte Freizeitaktivitäten, auch Alkohol-Drogenkonsum, dass das für Jugendliche nochmal ein bedeutsamerer Aspekt ist. Aber wenn wir über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale sprechen, Herr Salvason hat vorhin Impulsivität angesprochen, das haben wir natürlich auch bei Kindern genauso. Wenn wir familiäre problematische Verhältnisse ansprechen, das ist für Kinder auch ein zentraler Bereich. Also in den Bereichen haben wir da keine Unterschiede, was die Ursache anbelangt.
Ich habe auch deswegen nochmal nach dem Alter gefragt, weil es ja sicher auch einen Unterschied macht, wenn man schaut, wie kann einem Menschen, der gewaltbereit ist, der mit Gewalt zu tun hat, möglicherweise präventiv auch helfen, dass es nicht zu schwereren Taten kommt, ab welchem Alter man ansetzen kann, um möglicherweise auch so eine Gewaltlaufbahn einfach zu verhindern. Das ist ja auch gesamtgesellschaftlich ein wichtiger Aspekt. Jochen Salvason, was würden Sie sagen, wo setzen wir am besten an? Wenn Kinder wie auffällig werden und wie gehen wir daran?
Im Grunde geht es ja am Ende um eine moralische Persönlichkeitsentwicklung. Also wann entwickelt ein junger Mensch die Moral, die es nachher braucht, dass es gesellschaftlich adäquates Verhalten dazu führt? In meinem Kenntnisstand ist es zeitlebens. Ja, auch wir Erwachsene sind nicht davor gefeit, uns zu verrohen und müssen unser moralisches Gerüst immer wieder nachrüsten. Von daher ist das, denke ich, ein kompletter Entwicklungsprozess im gesamten Kindesalter. Wir unterscheiden eben zwischen Kindern und Jugendlichen. Bei Jugendlichen setzen wir voraus, dass sie eine gewisse Abstraktionsfähigkeit haben und die Sachen dann beleuchten und hinterleuchten können und abwägen. Das können Kinder noch weniger. Bei Kindern hilft der Satz vielleicht, das macht man halt so oder das macht man nicht. Reicht denen vielleicht, die hinterfragen das noch nicht. Aber bei Jugendlichen wird man dann direkt hinterfragt, ja warum und wieso. Und das ist ein guter Diskurs. Das, genau auf den kommt es an. Also die Frage nach dem Alter ist nicht die relevante. Die Frage nach, wie viel Zeit nehme ich mir dafür? Wie intensiv spreche ich da von mir selber? Was mich umtreibt, bewegt, wo bei mir Grenzen sind? Wie sich das vielleicht abgrenzt zum Nachbarn oder zu den Eltern von dem Kind da drüben und so weiter. Also diese Auseinandersetzung ist das Relevante in der Moralbildung, meine ich.
Eine Hörerin hat uns dazu geschrieben, sie hat 3 Kinder, die im Grundschulalter beziehungsweise ein Kind, das schon in der 5. Klasse eines Gymnasiums ist. Sie findet es ganz wichtig, dass gesehen wird, welche schwierigen Startbedingungen Kinder dazu bringen, sich selbst durch aggressives oder ungesteuertes Sozialverhalten in immer schwierigere Lagen zu bringen, was sie ja nicht wirklich dann willentlich tun. Ihre Kinder bewegen sich in einem überwiegend sozial friedliebenden Umfeld. Sie hört aber über andere Eltern von verbalen und körperlichen Attacken, die bereits in der Grundschule extrem heftig sind und die Kinder stark belasten. Ihre Frage an unsere Runde, wie kann man Kindern, die immer wieder aggressiven Verhalten von Mitschülern in der Schule ausgesetzt sind, helfen? Und die zweite Frage, sie fühlt, dass ihre Kinder Kinder schlecht vorbereitet sind, wenn sie vollkommen unwissend in andere Kreise gelangen. Kann man da Kindern, die noch keinen Umgang mit eben gewaltbereiteren Kindern hatten, vorbereiten, um einen etwaigen Konflikt zu entschärfen oder irgendwie ihnen zu helfen? Sie hat immer Angst davor, dass sie zu blauäugig und überrumpelt wären, die Kinder, und dann völlig hilflos in eine Konfliktsituation geraten. Wir haben eine Erziehungsberaterin ja hier. Was würden Sie raten, wie kann man Kinder eben auch unterstützen, wenn sie immer wieder Kindern ausgesetzt sind, die aggressiv sind?
Ja, es ist ja wichtig, dass die Kinder, die dem ausgesetzt sind, die haben oft so das Gefühl, das darf bloß nicht so öffentlich werden und nicht dem Lehrer sagen oder der Lehrerin, weil dann wird es noch schlimmer. Und man muss mit den Kindern sprechen, dass das Gegenteil richtig ist. Dass es alle wissen müssen, dass man mit allen sprechen muss. Und man muss die Kinder möglicherweise, wenn die das dem wiederholt ausgesetzt sind, auch eine Zeit lang begleiten. Also es geht nicht nur darum, darüber zu sprechen und dass das alle wissen, sondern es muss dann auch klar werden, wie gehen wir jetzt in den nächsten 3 Monaten zum Beispiel damit um? Brauchst du erstmal Begleitung auf dem Schulweg? Wo passiert das? Wann passiert das? Wie ist das genau? Und können wiederum von den Lehrern, können da Gespräche stattfinden und kann man gucken, wie geht man dann mit den Kindern und den Eltern um? Also es muss großflächig öffentlich werden und die Kinder brauchen Begleitung und auch natürlich Stärkung. Wir unterstützen dich, wenn es jetzt darum geht, dass man einfach körperlich zu schwach ist, was soll man da machen? Braucht man Unterstützung.
Und kann man die Kinder vorbereiten auf solche Begegnungen mit gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen? Da sind wir nämlich bei einer Frage, die viele Hörerinnen und Hörer uns auch stellen. Wir sprechen viel über die Täter, aber was ist mit den Opfern?
Ja, das ist ja erstmal ganz, ganz schwierig. Also wenn das einmal passiert, dann kann man sagen, wenn irgendwas Schwieriges passiert, du musst schreien, du musst wegrennen, aber manchmal geht das eben nicht. Und wenn das wiederholt passiert, und oft ist das ja auch, dann kennen die Kinder sich untereinander, dann ist es wichtig, dass man, okay, wir müssen das notieren, wir müssen allen Bescheid sagen und wir werden dich begleiten. Und es ist nicht hilfreich jetzt, natürlich ist es auch wichtig, wo sind deine Freunde? Wie kannst du dir auch selber helfen? Wenn das möglich ist, ist es natürlich am besten. Aber manchmal ist es nicht möglich, dass die Kinder sich selber helfen können. Dann brauchen die Unterstützung von uns Erwachsenen.
Und oftmals gibt es ja auch in den Schulen Kurse, die eben vor Mobbing auch schützen sollen. Und das sind ja ähnliche Verhaltensweisen eigentlich, ne? Mit wie man die Kinder stärkt.
Genau, und das ist natürlich super, wenn die Schulen dafür Zeit freischaufeln, weil es ist ja auch manchmal so, dass Kinder in der Schule auf dem Schulhof schon große Probleme haben und Lehrer vielleicht sagen, klärt das unter euch.
Sprechen wir auch gleich noch weiter nach den Nachrichten.
Oh, sorry.
Ja. Mit unserer Agenda zum Thema Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. 00800 444 644 464, wenn Sie sich beteiligen mögen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit dem Thema Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, immer häufiger in den Schlagzeilen. Wie gehen wir als Gesellschaft auch damit um? Wir haben hier schon über Ursachen auch gesprochen, ganz viel. Wir haben aber auch vor den Nachrichten angesprochen, dass es auch diejenigen gibt, die eben Opfer dieser Gewalt der Kinder und Jugendlichen werden. Und dazu hat es ganz viele Hörerinnen und Hörer gegeben, die sich gemeldet haben. Herr Sander etwa schreibt, im Rahmen Ihrer sicherlich auch wertvollen Sendung kommt mir der Aspekt der Opfer von Gewalt, die mit den Folgen oft lebenslang zu kämpfen haben, viel zu kurz. Sie werden meist alleingelassen, aber die Täterinnen bekommen Aufmerksamkeit, Fürsorge und Verständnis. Ein Hörer, der anonym bleiben will, hat zu diesem Thema ebenfalls geschrieben oder beziehungsweise angerufen. Warum wird eigentlich immer nur über die Täter geredet und nicht über die Opfer? Warum schützt man immer die Täter? Das Opfer wurde auf Social Media an den Pranger gestellt. Heutzutage ist Opfer auch noch ein Schimpfwort. Auch das noch, man darf nicht mal Opfer sein. Wenn wir auf diese Diskussion auch gucken, die wir hier geführt haben, da haben wir auch darüber gesprochen, dass es die Forderung gibt, das strafrechtliche Alter auch möglicherweise herabzusetzen. Denise Lob von den Grünen, Obfrau im Familienausschuss des Bundestages. Sie sind Mitglied auch des Deutschen Bundestages, als Politikerin auch dann gefragt. Sie haben schon gesagt, das strafrechtliche Alter herabsetzen, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Aber wenn man hört, dass dann immer wieder, also auch unter jungen Tätern, Wiederholungstäter sind, an die man einfach nicht gut rankommt, die man nicht gut greifen kann, die möglicherweise auch andere mitziehen in diese Gewaltspirale. Könnte man das nicht ähnlich gestalten wie bei den über 18-Jährigen, wo bis zum Alter von 21 Jahren ja auch noch entschieden werden kann? Nimmt man das Jugendstrafrecht oder nimmt man schon das Erwachsenenstrafrecht, dass man das bei den unter 14-Jährigen vielleicht ebenfalls schaut, individuell, welche Form des Strafrechts müssen wir nehmen? Wäre das eine Möglichkeit?
Ich habe ja gerade eben schon deutlich gesagt, dass ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist, sondern der erzieherische Gedanke muss ja im Vordergrund stehen, eben dass sowas halt nicht nochmal wieder vorkommt. Und wenn wir jetzt auch gerade darüber, also angesprochen wurde, dass wir sozusagen zu wenig über die Opfer und die Betroffenen sprechen von der Gewalt, dann finde ich, müssen wir auch politisch schauen, wie wir da noch unterstützen können. Es gibt ja schon Beratungsangebote, Frau gerade eben wurde schon gesagt, dass oftmals die Kinder auch das oder die jungen Menschen auch das Gefühl haben, sie können, haben niemanden, mit dem sie sprechen können, sie wollen, trauen sie vielleicht auch nicht, das zu sagen, weil sie Angst haben, dass das noch schlimmer wird. Und dann erstmal denen zu sagen, nee, das ist total wichtig, dass ihr das tut, dass ihr euch öffnet, damit wir das thematisieren können und das brauchen wir auch.
Wo sind die Stellen?
Und auf der anderen Seite, genau, jetzt komme ich dazu, zu sagen, wir brauchen niedrigschwellige Angebote. Also das ist einfach auch, also dass diese jungen Menschen auch eine Person haben, an die sie sich anvertrauen können oder eine Beratungsstelle. Eine Familienberatungsstelle ist erstmal total gut, aber vielleicht ist das auch schon zu weit weg. Vielleicht reicht es auch, also es gibt inzwischen auch schon, dann sind wir auch bei dem Vorteil vielleicht von sozialen Medien, es gibt digitale Angebote, wo junge Menschen vielleicht auch mal hinschreiben können, weil das vielleicht erstmal der Zugang ist. Ich muss nirgendwo anrufen, ich muss nirgendwo persönlich hingehen oder ich habe Angst, mich an meine Eltern zu wenden, weil ich mich auch schäme, dass sowas passiert ist. Und solche Angebote, da gibt es schon welche, aber die können tatsächlich noch weiter ausgebaut werden.
Da sind wir auch wieder bei dem Thema Sozialarbeiter in Kitas und Schulen, auch da Ansprechpartner schaffen. Würden Sie sagen, da muss noch mehr getan werden?
Also wie gesagt, es können SozialarbeiterInnen sein, aber es kann zum Beispiel auch was sein. Und da gibt es tatsächlich auch schon bundesweit, also wir haben zum Beispiel ganz klassisch die Nummer gegen Kummer, die auch tatsächlich inzwischen schon zum Beispiel, wo man einfach eine Nachricht hinschreiben kann, also wo man nicht anrufen muss, sondern es einfach auch Zeiten gibt, wo man sich hinschreiben kann, aber dass das noch weiter ausgebaut wird. Es kann natürlich eine persönliche Kontaktperson vor Ort sein, aber es kann vielleicht auch erstmal was sein, weil das vielleicht auch schon zu viel ist, weil ich mich so schäme, davon betroffen zu sein, auch ein digitales Angebot sein.
Und wir haben eine Zuschrift einer Hörerin bekommen, deren Namen wir an dieser Stelle nicht nennen sollen. Sie ist eine junge Lehrerin an einer Stadtteilschule in Hamburg und zu den Krimis im Vorabendprogramm. Das ist leider noch harmlos, schreibt sie. Sie hört von ihren Schülerinnen und Schülern immer wieder von medialen Inhalten, die ihnen begegnen, von denen sie froh ist, sie selbst nicht gesehen zu haben. Da geht es um Bilder und Videos von Hinrichtungen und Folter oder brutaler Tierquälerei. Sie weiß aber gar nicht, wo kann sie sich fortbilden. Das ist eine Frage, die sie gerne in diese Runde stellen soll, möchte, um in solchen Situationen besser reagieren zu können. In ihrer Ausbildung spielte sowas nämlich leider absolut keine Rolle. Da frage ich nochmal die Politikerin Denise Loop. Sind wir da als Gesellschaft auch möglicherweise zu blauäugig und müssten viel früher auch in den Gruppen ausbilden, wie jetzt zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer? Sind wir da zu spät möglicherweise dran? Haben ordentlich Nachholbedarf?
Also ich glaube, was mir ja auch viel schon gefallen ist, ist, wie man Prävention stärken kann. Aber wer Prävention sagt, muss halt auch Intervention können. Also wenn ich dann sozusagen konfrontiert werde, so wie diese Lehrerin das beschrieben hat, dann muss ich ja auch wissen, was ich tue.
Ja, und sie fragt,
und was, wie ich jetzt,
ne, genau, wo sie handeln war das kann. Gar kein Bestandteil. Mhm.
Genau, das ist tatsächlich, okay, ich bin jetzt, gehöre auch noch zu, ich weiß nicht zu welcher Generation, ich hatte medienpädagogische Inhalte sozusagen in meinem Studium als Sozialarbeiterin, aber ich glaube gerade, dass es da auf jeden Fall Fortbildungsangebote braucht und vor allem auch Interventionsangebote braucht oder halt Stellen, an die sie sich wenden kann. Also es gibt tatsächlich auch so Interventionsstellen, die dann, weil es natürlich auch sehr umfassend ist, ne? Also das ist ja ein sehr komplexes Thema, das ist ja hier auch schon deutlich geworden, aber es gibt Stellen, die man dann anrufen kann, die vielleicht auch in Schulen, in Einrichtungen kommen und sagen, okay, gut, wir sind dafür ausgebildet, wir wissen, was jetzt zu tun ist und unterstützen bei einer Intervention.
Elisabeth traf auf, wenn ich das lese, was die Hörerin uns da schreibt, dann habe ich im ersten Moment den Impuls, kann man das in der Schule nicht intern besprechen, auch mit dem Kollegium, mit der Schulleitung, wenn es tatsächlich solche Gefühle gibt. Was wäre Ihr Tipp?
Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp ist erstmal, dass wenn die Kinder kommen, dass man die ernst nimmt. Dass nicht die Lehrerinnen und Lehrer sagen, klärt das unter euch. Das ist ein guter Impuls, wenn die Kinder wissen, wie. Die können das unter sich klären, aber die müssen ja erstmal das Handwerkszeug geben. Wie klären wir das denn unter uns? Und da brauchen sie Begleitung auch von den Lehrerinnen und Lehrern. Das heißt, erstmal zuhören und ernst nehmen, das ist erstmal der allerwichtigste Schritt und genau hingucken. Und dann gucken, was brauchen die Kinder, wo müssen wir eingreifen? Und wo brauchen wir möglicherweise dann auch Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, die Lehrer müssen nicht alles selber lösen, die Lehrer und Lehrerinnen. Aber zumindest erstmal sind sie ganz, ganz wichtige Personen, die vermitteln können und die ernst nehmen können und zuhören können.
Und wir haben eine ehemalige Lehrerin und Schulleiterin in der Leitung, die ich dazu gerne dazu holen möchte, die uns aus der Nähe von Berlin angerufen hat. Eva Schmoll, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben da auch eine Idee, wie man damit umgehen kann.
Nämlich ja, wir haben mehrere Sachen gemacht. Wir waren mal Hauptschule und da hatten wir erhebliche Probleme, haben dann einen runden Tisch gemacht und da wurde uns gesagt, die Eltern sind heutzutage gar nicht mehr so ganz sicher, wie geht Erziehung gut und richtig und ihr müsst denen das beibringen. Und das haben wir erst noch laufen lassen, aber dann später uns doch getraut und haben Elternseminare an Schulen gegeben. Die waren verpflichtend. Und zwar, wenn die Eltern das Kind bei uns haben wollten an der Schule, dann mussten sie vorher ein solches Elternseminar besuchen. Ich habe gedacht, da drehen ganz viele auf dem Absatz um, aber das war überhaupt nicht der Fall. Und in diesen Seminaren haben wir sowohl zu Fragen der Erziehung in der Pubertät gesprochen, als auch uns als Schule vorgestellt mit unserem Wertekanon, mit unseren Erwartungen, wie viel sollen Eltern helfen, wie wenig sollen sie helfen, damit wir wissen, ob das, was wir vermitteln, überhaupt angekommen ist. Und wir hatten ein zweites Instrument, das war die sogenannte Schulhilfekonferenz. Da kamen alle helfenden Dienste an einen Tisch, die an dem Kind dran waren. Das war Gesundheitsamt, Jugendpsychologie, Schulpsychologie, Jugendamt, wir als Schule, Jugendpsychiatrie und haben mit den Eltern über das Kind gesprochen, seine Stärken rausgestellt, aber auch das, wo es gehakelt hat. Und dann ging es darum, Hilfen zu finden, die geeignet sein könnten. Schwierig war dabei, dass das Jugendamt Geldgeber immer für solche Sachen ist. Und die manche Sachen anders gesehen haben als wir und wir mussten als Schule unendlich viel nachweisen, was wir alles geleistet haben, bevor dann die Jugendhilfe einstieg. Das fanden wir nicht Partnerschaft auf Augenhöhe, das haben wir bedauert. Und eine dritte Sache, das habe ich vorhin noch vergessen. Wir haben Altersmischung von, also das heißt, in einer Klasse sind die Jugendlichen von Klassenstufe 7 bis 10. Und das führte dazu, dass wenn wir Siebtklässler bekamen, dann gab es in der Klasse einfach schon einen Wertekonsens, wie gehen wir miteinander um. Und die neuen Jugendlichen haben sich da angepasst, wie in so einer Geschwisterreihe. Die Größeren haben das Sagen so ungefähr. Und wenn die sagen, jetzt halt mal die Klappe, dann ist es oft wirksamer, als wenn ein Lehrer um Ruhe bittet. Und diese Altersmischung hat unglaubliche Vorteile gehabt, einfach weil wir dann auch plötzlich Förderungen hatten für die, die besonders begabt waren. Das heißt, das hat unseren Unterricht nochmal völlig umgewürfelt. Aber wir sind den Kindern gerechter geworden. Und all diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass wir plötzlich eine Elternbeteiligung auf Elternabenden hatten von fast 90%. Damit hatten wir nicht gerechnet.
Frau Schmoll, aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann weiß ich schon, dass da unfassbar viel Engagement dahinter gesteckt haben muss, auch von Seiten der Lehrerschaft.
Genau.
Setzen Sie das an allen Schulen voraus?
Auf gar keinen Fall. Das geht nicht zum Nulltarif. Das ging bei uns, weil wir so große Not hatten und was ändern wollten und ein tolles Kollegium war und die einfach die Ärmel hochgekrampelt haben. Wir haben nicht eine Stunde mehr dafür bekommen oder so, ne? Und ich habe ja später auch ausgebildet Kollegen dazu und da wurde dann eben schon deutlich, wenn es keine zusätzlichen Stunden für solche Arbeit gibt, dann verläuft es wieder im Sande. Und da glaube ich, muss man sich überlegen, ob einem das wert ist, präventiv Geld da reinzustecken. Und zwar, das ist so eine Mischung aus sozialer Arbeit, aber auch gemeinsam lernen, groß zu werden, gemeinsam leben zu lernen. Und das kostet einfach was.
Und es kostet Zeit auch, sich, das haben Sie auch schon geschildert, mit den Behörden auseinanderzusetzen. Ja. Ich danke Ihnen schon mal, dass Sie uns so viele wichtige Aspekte hier reingegeben haben, die wir auch in der Runde besprechen. Nicht alle werden können, aber sicherlich das ein oder andere aufgreifen können. Frau Schmoll, danke Ihnen für Ihr Engagement auch, vor allen Dingen, was Sie da an den Tag gelegt haben. Und toi, toi, toi. toll, dass das an Ihrer Schule weitergeführt wird. Denise Lobs, Sie sind natürlich Bundespolitikerin und Bildung ist Ländersache. Aber dennoch, wenn man das hört, was Frau Schmoll uns da berichtet hat, merkt man schon, dass es durchaus Steine gibt, die man beiseite räumen könnte, wenn politischer Wille da ist. Inwieweit würden Sie sagen, muss es da auch noch ein bisschen mehr Druck geben, auch von Ihrer Seite, von bundespolitischer Seite in die Länder, in die Kommunen, dass man den Schulen es nicht ganz so schwer macht?
Ja, ich glaube, dass, also es wurde ja angesprochen, dass da halt nicht nur die, also gerade wenn wir das Jugendamt hat, wurde ja auch angesprochen, dass es halt nicht nur die Länder sind, sondern auch die Kommunen da auch noch mit drin hin. Also man wirklich eigentlich schauen muss, wie, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja total gut, dieses Beispiel, was sie auch genannt hat mit dem runden Tisch. Also wie können Kooperationen stattfinden und wie können die dann sozusagen auch auf Augenhöhe stattfinden und wie kann man das dann ermöglichen? Und auf Bundesebene haben wir natürlich jetzt im Bildungsbereich nicht, aber im Bereich der Jugendämter natürlich das Sozialgesetzbuch 8, wo wir dafür auch die Rahmenbedingungen sozusagen schaffen. Und da steht jetzt auch eine Reform im nächsten Jahr, wo auch solche Dinge, also wie können Kooperationen auch übergreifen, da geht es jetzt sehr viel um Inklusion, aber auch dazu stattfinden. Wie können solche Schnittstellen und ein Gegeneinander aneinander vorbeireden vielleicht auch gelöst werden.
Ja, und da können Sie auch noch das Beispiel von heute mit reinnehmen in diese Diskussion dann, die Sie auf politischer Ebene führen,
hoffentlich. Genau, und das ist auf jeden Fall wo wir weiter dran arbeiten müssen und wo natürlich gerade, wenn wir auch über Schule reden, man auch natürlich auch nochmal da auf sehr viel Verbesserungsbedarf hat, auch gerade zwischen Kooperation Schule und Jugendhilfe.
Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Haug, der uns aus Baden-Württemberg angerufen hat und schon eine ganze Weile wartet. Schönen guten Morgen, Herr Haug.
Hallo, guten Morgen in die Runde. Ja, kein Problem mit dem Warten. Mein Aspekt zur heutigen Sendung und der Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Problem um, würde ich ganz gerne den Generationenaspekt beleuchten. Also ich glaube, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wie wir als ältere Generation, zu der ich mich zähle, mit der jüngeren Generation umgehen wollen. Also wir hatten gerade das Thema Schule. Mhm. Das ist seit Jahren ein altes, bekanntes Problem. Und wenn ich mir nur angucke, jede Schulklasse hat mir, sagen wir, mit 30 Kindern, das sind dann 60 Elternpersonen, wenn wir die Großeltern noch dazu nehmen, 120. Das wäre in jeder Klasse eine starke Lobby, aber irgendwie passiert da nichts. Irgendwie ist es egal. Dann das Thema Kirche, Misshandlungen, auch häusliche Gewalt, das spielt alles irgendwie keine Rolle. Und auch nehmen wir mal Greta Thunberg oder letzte Generation, wie wir mit denen umgehen. Das glaube ich, das müssen wir überdenken.
Und wir sprechen ja heute über Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Und Sie würden sagen, wenn wir mehr auf die Kinder und Jugendlichen achten würden, wenn wir sie als Gesellschaft mehr wertschätzen würden, ihnen das geben, was sie brauchen, dann hätten wir das Problem zumindest weniger.
Absolut. Und wenn wir auch weniger das Gegenteil tun würden. Also wenn wir ein 16-jähriges autistisches Mädchen, das einfach nur ein Plakat gebastelt hat und sich vors Parlament gesetzt hat, das einfach mal was gemacht hat, während wir oft denken, wir können ja eh nichts machen. Aber dann wird dieses Mädchen beschimpft und beleidigt und diskriminiert. Mit der letzten Generation machen wir es genauso. Das sind jetzt alles schreckliche Terroristen. Und also da ist ganz Deutschland ist wegen denen im Stau gestanden, könnte man meinen. Ich glaube einfach, dass das irgendwie, wir machen da ganz viel mit komischer Moral und mit von oben herab, aber wie wir mit dieser Generation allein mal das Schuldproblem, das macht ja was mit den Kindern. Und wir Erwachsenen haben ja heute das Gefühl, dass wir vor ganz vielen großen Herausforderungen stehen, wo wir kaum wissen, wie wir das bewältigen sollen. Aber in der Kinderwelt ist es auch nicht anders.
Ihnen auch herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Baden-Württemberg, Herr Haug. Und wichtiger Punkt, denn das macht auch noch mal ganz klar und ganz deutlich, was für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe eigentlich dahinter steht. Wenn wir sagen, wir sprechen über Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, aber auch über das, was geschieht, wenn man da nicht als Gesellschaft auch hinguckt und eingreift. Stellt sich die Frage, was verlieren wir als Gesellschaft, wenn wir das Problem eben nicht intensiv in den Fokus nehmen und handeln? Was geschieht mit den Kindern und welche Folgen hat das möglicherweise für das Umfeld? Jochen Salverson, da sind Sie ja durchaus als pädagogischer Leiter einer Einrichtung für männliche Jugendliche, die, Sie haben es eingangs beschrieben, nicht unbedingt gestrandet sind, aber die ein schwieriges Umfeld hinter sich haben. Wenn man da nicht hilft und unterstützt, welche Konsequenzen hat sowas?
Also zum einen wird die individuelle Biografie einfach nicht so erblühen, wie sie könnte. Das heißt, wir ermöglichen den Menschen nicht die Entwicklung, die sie haben könnten. Und gesamtgesellschaftlich schwächen wir uns, ja, das weil wir die Probleme eher manifestieren, als dass wir sie auflösen und damit quasi neue Energie generieren. Also mir gefällt das Beispiel von Frau Schmoll in Berlin sehr gut. Das zeigt auf, was, was Verbindung, Dialog, ein bisschen Verbindlichkeit, Engagement so bewegen kann. Zuvor hat eine Lehrerin angerufen, die gefragt hat, was kann ich denn, also wo kann ich mich denn fortbilden? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir ein Kenntnisproblem haben. Zum einen werden die Sachen, die wir im Internet sehen oder was da so auftaucht, denen werden wir Erwachsenen immer hinterherhinken. Wir werden nie schnell genug sein, das alles verstanden zu haben. Ich glaube, wir müssen einfach nur reden. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Reden und austauschen und unsere Entsetzen darüber zum Ausdruck. Also diese
Ansprechpartner sein
und auch unsere eigenen Werte dabei verteidigen, in Vordergrund spielen. Wir riskieren, und jetzt hänge ich es vielleicht ein bisschen hoch, aber wir riskieren unser demokratisches Verständnis, wenn wir nicht wieder mehr auf Dialog setzen, sondern so separieren. Ja, die sind so und die sind so und ganz schlimm und wir verstehen die nicht mehr und ich weiß gar nicht wie. Ich meine, so schwer ist es nicht. Also einfach mal hingehen und sagen, ich wundere mich, ich entsetze mich, wieso guckst du das sowas an? Erklär mir mal, ich verstehe es nicht. Dazu muss ich nicht vorher eine Fortbildung über Medienpädagogik genossen haben. Das kann ich mir von denen gut erklären lassen, was sich da vorfindet. Also wir manifestieren diese polarisierende Gesellschaft, wenn wir nicht in Dialog treten.
In Dialog gehen und den Dialog dann auch aufrechterhalten. Ein Teil also auch einer Präventionsmaßnahme, kann man so sagen. Dirk Bayer, Sie sind Kriminologe. Sie leiten das Institut für Delinquenz, also Straffälligkeit und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da ist Ihr Schwerpunktthema auch unter anderem die Prävention. Wie wichtig ist Kriminalprävention? Was würden Sie sagen? Also
ich glaube,
gesamtgesellschaftlich
was
auch gesehen.
Ich habe ja gesagt, die letzten 20 Jahre haben wir eher eine Erfolgsgeschichte, was Jugendkriminalität anbelangt. Jetzt wird es etwas, geht es wieder hoch. Und dass es mal so deutlich positiv geworden ist, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist Teil von Kriminalprävention gewesen, von engagierten Arbeiten in diesem Bereich. Von daher sollte man das nicht unterschätzen.
Was haben wir aus den Augen verloren?
Also wir haben in den Schulen, in vielen Schulen wurden Gewaltpräventionsmaßnahmen verankert, schon frühzeitig Streitschlichtungsprogramme verankert, da weiß man, dass die helfen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die nachgelassen haben, aber die Corona-Pandemie hat natürlich die Schulen auch kräftig durchgerüttelt und bestimmte Selbstverständlichkeiten oder bestimmte Routinen, die man hatte, erstmal wieder kaputt gemacht. Und jetzt muss man sich wieder neu finden. Von daher glaube ich, Prävention und Wissen, und da finde ich das auch wieder Forschung notwendig, weil es sollte alles evidenzbasiert passieren. Wir sollten also an den Ursachen arbeiten, von denen wir wissen aus Forschung, dass es die Ursachen sind. Dann machen wir die beste Prävention. Von daher sollte man das nicht unterschätzen. Da brauchen wir das Wissen dafür. Und auch der Lehrerin aus Hamburg, ich wollte da noch einen ganz praktischen Tipp geben, wenn sie sich ein bisschen informieren möchte. Also es gibt einen deutschen Präventionstag. Das ist eigentlich das Deutschland umfassende Gremium, wo ganz viel Präventionsaktivitäten zusammenfließen. Und dort kann sie beispielsweise mal schauen, ob es etwas zum Thema Medien, Umgang mit bestimmten Medieninhalten gibt, wo sie sich informieren kann. Also es ist eine mögliche Anlaufadresse, um noch sein Wissen zu steigern. Ansonsten geht es, ich würde Herr Salvaso noch ein kleines bisschen begrifflich erweitern, es geht eigentlich immer um Haltung. Es geht in der Schule um Haltung, das Lehrergremium muss eine Haltung zu diesen Themen entwickeln und das auch konsistent vorleben. Das geht in der Familie um Haltung, es geht in der Zivilgesellschaft um Haltung und dafür, die müssen wir gemeinsam entwickeln und dafür einstehen. Ich glaube, da ist noch tatsächlich ein bisschen mehr Schulterschluss nötig in allen diesen Institutionen.
Wir haben noch 4,5 Minuten und einen Hörer in der Leitung, den ich gerne noch dazu nehme in die Runde. Nico Zukolas hat uns angerufen, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen zu Kallas, ist es genauer gesagt, aber danke, dass Sie mich reingenommen haben. Ja, ich bin da gegen Ende in der Mitte der Sendung reingehüpft und das berührt mich recht emotional, weil ich bin Jahrgang 68, gewisse Gewalterfahrungen habe ich gemacht, so als Kind, so als dass man verprügelt wird, gemobbt wird. Und das war Anfang der 70er Jahre, so als kleiner, dicker Gastarbeiterjunge, war man oft das Ziel von deutschen Jugendlichen oder aber auch von griechischen Jugendlichen, von türkischen. Und von der Schule kam nicht Hilfe, vom Elternhaus kam nicht Hilfe und habe ich versucht, mir selber zu helfen. Das, was ich so gelernt hatte, war, Wahrscheinlich ist es auch hier angesprochen worden, man darf sich nicht sich als Opfer darstellen. Man muss so aus dieser Opferhaltung ein bisschen herauskommen, Selbstsicherheit ausstrahlen, versuchen. In meiner damaligen Naivität habe ich gesagt, ich gehe, weil damals so Bruce Lee groß im Kino war, ich gehe in so einen Karate-Club und kann mich dann ganz toll wehren. Kam dann natürlich ganz anders, aber was ich halt mitgenommen habe, es war ein anderes Umfeld, es waren Freunde auf einmal da, die einen unterstützen, die einen helfen. Es kam nie mehr zu irgendeinem Vorfall, wo man Gewalt anwenden musste oder so. Und das hat sich jetzt eigentlich auch bis heute, also wir haben eine Tochter, die ist über 20 in der Schule, weil sie eher so eine schüchterne, ruhige war, kam sie auch so ein bisschen in Berührung mit so einem, wie nicht Mobbing sagen, mit Gewalterfahrung. Aber sie hatte so einen Freundeskreis, ich sage immer so eine Mädchengang um sich herum, wo man sich einfach unterstützt hat. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch angesprochen worden, dass man einfach nicht alleine dasteht. Ob das jetzt gegen alle hilft, die einen wirklich gewalttätig da irgendwie anwollen, aber weiß ich nicht. Aber zumindest muss man den Kindern und den Jugendlichen einfach Selbstsicherheit mit auf den Weg geben.
Und Sie haben das über den Sport gefunden, haben da Unterstützer gefunden, haben einen Freundeskreis aufbauen können, der Ihnen dann rausgeholfen hat.
Genau.
Danke Ihnen für dieses Beispiel. Ja. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, aber wir wollen dann doch noch mal drauf schauen. Dirk Bayer, Sie haben es schon geschildert, wir haben eine Tendenz zu einer Zunahme von Gewalttaten unter Kindern und Jugendlichen. Wenn die nächste polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht wird, fürchten Sie, haben wir weiterhin eine Zunahme?
Oh, ich habe die Glaskugel nicht, um die Frage zu beantworten. Ich hoffe, dass alleine die Diskussion darum, die wir führen und dass sich die Stellen, die da wirken können, wie Schulen beispielsweise, aber auch Zivilgesellschaft insgesamt, dass das ein Weckruf ist, dass wir anfangen zu handeln. Und dann hoffe ich, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2024 das Thema Jugendkriminalität nicht mehr so ganz weit oben auf der Themenagenda stehen haben. Also ich hoffe eigentlich eher, dass wir das Ruder wieder rumreißen können, weil wir es anpacken, weil wir es ansprechen und versuchen, da etwas zu machen.
Anpacken, ansprechen, aber wir haben auch das hier in der Sendung mehrfach gehört, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen alle hingucken und wir müssen Ansprechpartner bleiben, auch als Eltern. Elisabeth Raffauf, was ziehen Sie aus dieser Sendung mit? Was nehmen Sie mit? Wo müssen wir noch ansetzen? Wo hakt es noch? Wo fehlt es noch?
Also ich finde, ich war erstmal total begeistert von Frau Schmohl mit den Elternkursen und auch in dem Bewusstsein, Eltern, auch selbst wenn sie verpflichtet sind, die sind auch dankbar, dass sie Unterstützung kriegen. Und wenn es dann so eine Beziehung Eltern-Lehrer gibt, dann ist das super für alle. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, für die Kinder Räume zu schaffen. Mhm. Räume, wo man boxen kann, wo man sich austoben kann und auch, wo man eben gehört wird.
Und einfach nur spielen kann und einfach sein kann. Das war's von uns. Diese Sendung geht zu Ende. Immer häufiger in den Schlagzeilen. Gewalt unter Kindern und Jugendlichen war das Thema in der heutigen Agenda. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zugehört haben, aber auch denjenigen, die mitgemacht haben, für Ihre Beteiligung. Ich wünsche Ihnen erstmal allen noch einen angenehmen Mittwochnachmittag.